Es gibt diese Nächte, in denen an Schlaf nicht zu denken ist, weil der erkrankte Angehörige mit Demenz wach oder sehr unruhig ist. In dieser Folge von Leben, Lieben, Pflegen spreche ich mit der Schlafmedizinerin Dr. Ambra Stefani darüber, wie eine Demenz den Schlaf verändern kann, welche Maßnahmen dann helfen können und warum der eigene Schlaf mehr schützt, als wir oft denken.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie.
Herzlich willkommen zu Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zur Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann, ich bin Journalistin und pflegende Angehörige. Hier im Podcast spreche ich mit meinen Gästen über Themen, die Angehörige und Pflegende beschäftigen. Ich möchte euch Wissen und Anregungen für euren Alltag geben. Mein heutiger Gast ist Dr. Ambra Stefani. Sie ist Neurologin und Schlafmedizinerin und stellvertretende Leiterin des Zentrums für Schlafmedizin an der Medizinischen Universität Innsbruck. Wir sprechen darüber, wie sich das Schlafverhalten durch eine Demenzerkrankung verändern kann, warum der Tag-Nacht-Rhythmus sich häufig verändert und welche Strategien vielleicht auch helfen können. Liebe Frau Dr. Stefani, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Pflegen.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier heute zu sein.
Ja, Schlafen ist ja eigentlich ein total wichtiges Thema. Und es wundert mich auch, dass wir im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen haben. Viele Menschen denken bei Schlafen ja einfach so an Abschalten und Ausruhen. Aber was passiert denn in der Nacht tatsächlich? Also warum ist Schlaf auch für unsere Gehirngesundheit so wichtig?
Ja, wir müssen auch denken, dass wir ganz viel Zeit im Schlaf verbringen, also ungefähr ein Drittel unseres Lebens. Und normalerweise auch evolutionär, wenn etwas so geschützt wird für das Schlaf und so viel Zeit nimmt, dann muss auch unbedingt eine wichtige Funktion haben. Und im Schlaf, wir wissen mittlerweile, dass das keine passive Zustand ist, wo wir einfach ausschalten, sondern das Gehirn ist weiterhin aktiv, geht durch verschiedene Schlafstadien, leichtere, tiefere Traumschlaf, die sie sich wiederholen, und das hat ganz viele Funktionen, nicht nur für Gedächtnis, Konzentration, Aufmerksamkeit, sondern auch fürs Immunsystem zum Beispiel und auch als Schutz vor Neurodegeneration. Es gibt seit einigen Jahren immer mehr Daten dazu, dass im Schlaf unser Gehirn sozusagen gereinigt wird vom Abfallstoffen, die sich dann untertags sammeln.
Mhm. Wie ist es, wenn ein Mensch an einer Demenz erkrankt? Verändert sich dann grundsätzlich was eben auch am Gehirn so, dass sich der Schlaf verändert?
Ja, es ist so, dass vor allem manchmal kann sich etwas an Schlaf schon ganz früh verändern, auch bevor man auch eine Demenz entwickelt. Weil es kann sein, dass diese kleinen Veränderungen im Gehirn genau diese Hirnarealen betreffen, die auch für Schlaf zuständig sind, bevor man dann die kognitive Beschwerde und die Demenz bemerkt. Und bei Patienten mit Demenz, es ist auch so, dass sich einiges ändert im Gehirn, natürlich auch in bestimmten Arealen, die für den Schlaf zuständig sind. Und es ist auch so, dass der Schlaf auch von verschiedenen Hirn- und Hirnsamarealen koordiniert wird. Also sind mehrere Hirnkerne und Areale zuständig, und natürlich, es ist sehr häufig, dass dann auch bei Demenz zu Schlafstörungen kommt, auf der einen Seite Schlafstörungen und auf der anderen Seite auch sogenannte zirkadiane Rhythmusstörungen, wo einfach der normale Schlaf-Wach-Rhythmus auch betroffen ist.
Mhm. Sie haben gesagt, dass man das schon relativ früh quasi im Gehirn oder sich die Gehirnzellen, sind es dann die Zellen, die sich verändern und auf eine Demenz hinweisen, ist dann quasi eine Schlafstörung sowas wie ein Frühsymptom?
Es ist manchmal so, Vor allem bei Patienten, die dann eine Parkinson-Erkrankung entwickeln, gibt es schon bestimmte auch Schlafstörungen, die ein Frühzeichen sind, ein Frühsymptom, die sogenannte REM-Schlaf-Verhaltensstörung. Bei Patienten mit Alzheimer-Demenz, es ist ein bisschen anders, aber man weiß, dass oft schon vorher zum zirkadianen Störungen kommt. Also, dass der Schlaf-Wach-Rhythmus ein bisschen durcheinander geht, das kann schon vorher passieren, bevor man die Demenz entwickelt oder andere Schlafstörungen auch. Und man vermutet auch, es ist immer schwierig dann zu verstehen, was eine Konsequenz ist vom einer beginnenden Demenz oder ob eine Schlafstörung auch zur Demenzentwicklung beitragen kann. Und wenn wir jetzt über Alzheimer-Demenz reden, man weiß sonst, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen schlafbezogenen Atmungsstörungen, also Schlafapnoe, und Risiko von Alzheimer-Demenz. Also bei Atemaussetzer in der Nacht kommt es immer wieder zu niedriger Sauerstoffsättigung und das Gehirn leidet dann auch darunter. Und es gibt mehrere Studien, die nachgewiesen haben, dass diese Patienten dann ein erhöhtes Risiko spezifisch vor Demenz haben dann im Verlauf, wenn das nicht behandelt wird. Aber das kann man auch gut behandeln.
Ah, okay. Also tatsächlich dieser, sage ich mal, schlechtere Schlaf, den man dann eben durch die Atemaussetzer ja hat, der kann eine Demenz auslösen? Oder ist es dann so ein Gemisch an Faktoren, die einfach dazu beiträgt? Weil es ist ja ganz schön schwierig, immer noch in der Forschung zu sagen, das ist jetzt der Auslöser einer Alzheimer-Erkrankung zum Beispiel.
Genau, da gibt es mehrere Studien, die das nachgewiesen haben, dass es einen Zusammenhang gibt. Also dann, ob das wirklich ursächlich das verursacht, ist immer schwierig zu sagen, weil man braucht da wirklich sehr lange Studien, wo man zuerst Patienten mit nur die Atemaussetzer in der Nacht beobachtet und dann über eine längere Zeit mit verschiedenen Untersuchungen. Das ist immer schwierig. Dann, wie Sie gesagt haben, spielen da mehrere Faktoren auch eine Rolle und es ist immer schwierig dann zu unterscheiden, welche Faktor dann eine größere Rolle spielt. Aber die Zusammenhänge ist da schon gut belegt und wissenschaftlich.
Und da höre ich auch raus, dass es auch einen Unterschied macht, um welche Demenzform es sich handelt, oder? Dass also sich der Schlaf sich tatsächlich zum Beispiel eben auch bei einer Alzheimer-Demenz unterscheidet von einer Lewy-Body-Demenz, oder?
Ja, es ist so. Also bei Patienten mit Alzheimer-Demenz wissen wir zum Beispiel, dass oft wirklich zu einer Störung vom Tagesschlafrhythmus kommt. Auch Schlafstörung im Sinne von Insomnie, dass der Schlaf in der Nacht fragmentiert ist und dann die Patienten können auch untertags dann schläfriger sein. Bei Patienten mit Lewy Body Demenz, es ist so, dass sie oft auch diese sogenannte REM-Schlaf-Verhaltensstörung, die ich vorher erwähnt habe, auch haben. Es ist so ein Ausagieren von Träumen im Traumschlaf. Es kann dann auch zum Insomnie wiederkommen, Schnarchen, Atemaussetzer, aber auch erhöhte Tagesschläfrigkeit. Es ist zum Teil überlappend, aber es gibt auch Unterschiede.
Mhm. Genau, es gibt diese verschiedenen Phänomene, sage ich mal, die Angehörige vor allem bemerken und die auch im Alltag dann ziemlich belasten können. Ich würde da gerne noch näher mit Ihnen drauf eingehen und die einzelnen Phänomene noch mal kurz besprechen. Sie haben ja schon gesagt, dass dieser Tag-Nacht-Rhythmus, den wir eigentlich ja so in uns haben, dass der gestört ist oder Menschen eben nachts aufstehen und denken, es wäre Tag. Es ist 3 Uhr nachts, aber sie stehen jetzt auf und sind der völlig überzeugt davon, es ist tagsüber und sie müssen vielleicht zur Arbeit gehen. Also warum kippt dieser Rhythmus und was geht in der Person vor?
Ja, es ist so, dass wirklich dieses sogenannte so ein zentralen Hirnkern, der zuständig ist für den Tage, also Schlafwachrhythmus, sogenannte Nucleus suprachiasmaticus, ist dann betroffen bei Patienten mit Alzheimer-Erkrankung und das führt dazu, dass dieser Schlafwachrhythmus dann auch sehr beeinträchtigt wird. Mhm. Und da natürlich, man kann auch etwas dagegen machen. Es ist dann wichtig, zu versuchen, dass die Patienten, die Betroffenen, dann so wach und aktiv wie möglich sind. Untertags, die Lichtexposition ist ganz wichtig, vor allem Tageslicht untertags ausreichend und dann in der Nacht natürlich das Gegenteil, so viel Ruhe wie möglich und wenig Licht, auch schon am Abend ein paar Stunden vor dem Schlafen gehen, sollte das Licht immer weniger werden. Genau, die Mahlzeiten sind auch etwas, was hilft, also die Regelmäßigkeit und auch regelmäßige Schlafwachzeiten, wenn möglich. Natürlich, das ist sehr schwierig dann in diesen Fällen natürlich bei diesen Patienten, vor allem wenn die Erkrankung schon fortgeschritten ist und diese Rhythmen schon sehr zerstört sind. Aber Licht ist vor allem ganz wichtig und versuchen dann auch Schlafphasen untertags so viel wie möglich zu vermeiden, damit dann auch am Abend ein Schlafdruck hoch genug ist. Das ist natürlich nicht einfach, wenn zum Beispiel Mittagsschlaf oder so, das ist natürlich auch in Ordnung, aber das sollte auch also nicht zu lang sein. Idealerweise so 20, maximal 30 Minuten.
Okay, weil sonst einfach wieder dieser Kreislauf entsteht, man schläft tagsüber viel. Also das geht ja dann oft damit einher, dass man oder dass die Personen tagsüber müde sind, den Schlaf irgendwie nachholen und kennt man ja von sich selber, dann abends natürlich nicht so müde sind.
Ja, wir brauchen dann auch einen gewissen sogenannten Schlafdruck am Abend. Und je länger wir wach sind, natürlich je höher ist dann dieser Schlafdruck. Wenn wir untertags schlafen, dann ist das nicht hoch genug, um den Schlaf zu fördern.
Ein anderes Phänomen, was viele kennen, das sogenannte Sundowning, also das Angehörige berichten, dass abends, wenn es dunkel wird, dass Menschen mit Demenz unruhig werden, ängstlich, vielleicht auch stärker gereizt als jetzt tagsüber. Was steckt da dahinter?
Ja, das hat spezifisch jetzt mit der Demenz zu tun, das sogenannte, das ist sehr bekannt, dieser Sundowning-Effekt. Es ist vor allem bei Patienten mit Alzheimer-Erkrankung, wo es eigentlich zu auch so also ein bisschen Verwirrtheitszustände, Angst, zum Teil, das ist auch mit Halluzinationen verbunden. Also es kann sein, dass die Patienten auch etwas sehen oder hören, was nicht wirklich da ist. Und genau, das ist auch ein Symptom von der Demenz.
Wie kann man als Angehöriger gut mit solchen Situationen umgehen? Weil ich weiß selber, dass das oftmals sehr schnell auch so ein bisschen eskalieren kann, weil man dann in so ein Diskutieren vielleicht gerät oder sagt, ja, das ist doch nicht so schlimm oder da ist doch nichts, ich weiß gar nicht, was du siehst. Was würden Sie Angehörigen raten, wie kommt man gut durch diese Situation?
Ja, das ist ganz schwierig. Natürlich, man kann versuchen, zum Teil kann auch ein bisschen helfen, wenn man wirklich schafft, diesen Schlafwachrhythmus ein bisschen zu verbessern und langsam auch das Licht zu reduzieren am Abend und eventuell auch mit Medikamenten wie Melatonin, die dann helfen, auch den Schlafrhythmus ein bisschen zu behalten, also zu normalisieren ein bisschen. Es gibt Medikamente auch, die das verschlechtern können und sonst, es ist immer wichtig, dass die Angehörigen das auch kennen, natürlich, dass sie wissen auch, das ist etwas, was vorübergehend ist. Und natürlich, man soll versuchen, dann die Patienten zu beruhigen, aber es bringt dann auch nicht zu sagen, zum Beispiel, wenn sie etwas sehen, das ist nicht da, weil sie sehen, die Patienten sehen das und man kann sie auch jetzt nicht überzeugen, dass was sie sehen, nicht wirklich da ist. Man kann versuchen, durchs Gespräch einfach sie ein bisschen zu beruhigen.
Ja. Aber wäre das was oder generell was, eben so diese Schlafproblematiken, die man auch mit dem Arzt, mit der Ärztin besprechen sollte? Also weil es eben zum Beispiel ja auch eine Nebenwirkung von Medikamenten sein kann?
Ja, ja, das ist wichtig, weil natürlich Betroffene haben schon Medikamente für die Demenz oder gegen die Demenz und oft sind ältere Menschen, die auch andere Komorbiditäten haben, andere Medikamente brauchen und deswegen es ist ganz wichtig, das auch zu berücksichtigen, dass diese auch Nebenwirkungen von Medikamenten oder dass die Medikamente das auch zumindest beeinflussen können. Und auf der anderen Seite es ist es wichtig, auch über Schlafstörungen zu sprechen, weil es gibt auch Medikamente, die man dann auch einsetzen kann. Mhm. Als Behandlung für die verschiedenen Schlafstörungen, je nachdem. Natürlich, es ist viele ist auch nicht bekannt, dass man auch die Schlafwachrhythmen regularisieren kann. Mhm. Und medikamentos oder mit Lichtexposition und so weiter.
Ein anderes Phänomen, Sie haben es vorhin schon erwähnt, ist die sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung. Mhm. Also Angehörige erleben das dann so, dass die Person quasi ja ihre Träume regelrecht auslebt und auch, sag ich mal, sehr wild sein kann, also um sich schlägt, auch aggressiv werden kann. Was passiert da? Und ja, also wie geht man dann gut damit um?
Ja, das ist so, bei dieser sogenannten REM-Schlafverhaltensstörung, das ist häufiger bei Demenz mit Lewy-Körperchen. Mhm. Vor allem und die sogenannte Gruppe von Alpha-Synukleinopathie, wo diese Demenz mit Lewy-Körperchen dazugehört oder auch Parkinson-Erkrankung. Die Patienten, da ist wieder so ein Kern der Nucleus subthalamicus im Hirnstamm betroffen, besonders, und das reguliert normalerweise der Muskeltonus in der REM-Schlafphase. Also normalerweise, wenn wir schlafen und in diese Traumschlafphase kommen, sind unsere Muskeln wie gelähmt. Das ist unser Gehirn aktiv inhibiert unsere Muskulatur, damit, wenn wir was träumen, damit wir uns nicht bewegen dabei. Und bei diesen Patienten funktioniert das nicht. Das heißt, wenn sie etwas träumen, dann wird das auch ausagiert. Und zudem ist ein anderes Hirnareal, das sogenannte limbische System, aktiv, was mit Emotionen zu tun hat. Mhm. Und typisch ist, dass diese Patienten mit REM-Schlafverhaltensstörung auch Albträume haben, Träume, Kampfträume, wo sie attackiert oder ihre Angehörige oder Geliebte attackiert werden und sie müssen sich selber beschützen oder andere beschützen. Und das tun sie dann auch im Schlaf, und dadurch können dann gerade die Angehörige, die sie beschützen wollten, eigentlich dann auch verletzen oder sie sich selbst verletzen. Da ist es so, dass oft kommt es zu kleineren Bewegungen, die man auch nicht merkt. Die Patienten merken das eigentlich meistens auch nicht, außer sie werden dann dadurch wach. Sie können natürlich auch reden, schreien, schimpfen im Schlaf. Das hat immer mit diesen Albträumen zu tun. Es ist ganz wichtig, dann auch Bettsicherungsmaßnahmen einzusetzen, eventuell auch in getrennte Zimmer schlafen, weil das Risiko von Verletzungen ist leider da, und schauen, dass sonst alle Kanten oder eckige Gegenstände dann gepolstert sind und dass was Weiches am Boden auch gelegt wird, falls die Betroffenen dann vom Bett ausfallen und so weiter. Es gibt dann auch Medikamente, die diese Bewegungen ein bisschen unterdrücken können und das Risiko von Verletzungen reduzieren können.
Mhm. Und sagen Sie, ist das oder sind auch die anderen Schlafstörungen, ist das, sag ich mal, ein vorübergehendes Phänomen oder ist das etwas, was sich dann eigentlich im ganzen Verlauf der Demenzerkrankung durchzieht?
Ja, oft ist etwas, was bleibt eigentlich. Mit Medikamente kann man das meistens ein bisschen verbessern zumindest, mhm, und das Risiko reduzieren. Bei anderen Schlafstörungen ist es so, dass die sogar, dass sie auch mit der neurodegenerativen Prozess dann verbunden sind, dass sie dann auch schlechter werden im Verlauf, mhm, mit einer fortgeschrittenen Erkrankung. Bei der REM-Schlafverhaltensstörung gibt es schon unterschiedliche Berichte. Manche Patienten berichten, dass das auch oder auch Angehörigen, dass besser wird im Verlauf. Es ist so, dass es das schwierig zu beurteilen ist, vor allem wenn die Patienten allein schlafen. Mhm. Wenn man das wirklich im Schlaflabor untersucht, eigentlich scheint das auch weiterhin zu bleiben über die Zeit.
Leben, Lieben, Pflegen. Wissenswert.
In der Rubrik Wissenswert stelle ich immer auch eine Studie oder eine Umfrage vor zu dem Thema. Und jetzt habe ich eine deutsche Studie von der Uni Köln gefunden, Sie kennen die sicher, die sogenannte Monopol-Sleep-Studie, in der eben untersucht wurde, wie sich Schlafprobleme bei Demenz auch ohne Medikamente verbessern können. Und das ist ein Programm, was in Altenheimen, in Pflegeheimen getestet wurde. Da wurde agiert mit sogenannten Schlaf-Nurses, die Umgebung wurde angepasst und vor allem auch schlaffördernde Aktivitäten tagsüber wurden, glaube ich, viel mehr in den Alltag integriert. Und es hat sich eben gezeigt, dass die Bewohnerinnen eine deutlich bessere Schlafqualität hatten und auch die Probleme sich reduziert haben. Wenn Sie auf diese Studie schauen, was sind denn da so die Hauptfaktoren, sage ich mal, um tatsächlich den Schlaf zu beeinflussen, also positiv zu beeinflussen?
Ja, ich finde das ganz wichtig und deswegen ist die Aufmerksamkeit darüber auch zwischen Angehörigen und im Wohnheim auch sehr, sehr wichtig. Wie vorher gesagt, es gibt mehrere Interventionen, also mehrere Sachen, die dann wirklich helfen können, auch den Schlafwachrhythmus zu erhalten. Zum Beispiel auch Lichtexposition, wie vorher gesagt, untertags auch ein bisschen sozusagen physische Aktivität, aber aktiv bleiben, sich bewegen untertags. Es muss nichts Besonderes sein, aber ein bisschen Aktivität, das hilft auch dann, den Schlafwachrhythmus zu regulieren. Regelmäßigkeit, manchmal auch so Routine am Abend vor dem Schlafengehen, so ein Ritual zu entwickeln, sind alle Sachen, die ganz gut helfen können. Und ich finde das auch sehr wichtig, weil natürlich wir können das auch versuche mit Medikamenten dann zu behandeln, aber Medikamente haben dann wieder Nebenwirkungen, sollen dann zum Beispiel bei Insomnie nur vor wenigen Monaten eingesetzt werden meistens und sind keine langfristige Lösung, keine gute Lösung langfristig. Mhm. Und deswegen sind diese Interventionen nicht pharmakologisch ganz, ganz relevant. Mhm. Natürlich im Wohnheim, da braucht man natürlich auch ein geschultes Personal und auch ausreichendes Personal, um mehr Zeit daran zu investieren. Aber das ist sicherlich etwas, was für die Lebensqualität der Betroffenen und Stabilisierung vom Verbesserung vom Schlaf dann gut beitragen kann.
Mhm. Ja, und ich fand es auch so spannend, weil es zwar eine Studie jetzt in einem Pflegeheim war, aber die Ergebnisse ist sicher auch für die häusliche Pflege auch da umsetzen lassen und die Empfehlungen eigentlich das Gleiche sind. Ne? Also Sie haben gesprochen, wie wichtig das Licht ist, tagsüber viel Licht, abends weniger. Auch die Rolle der Bewegung ist, glaube ich, oft gar nicht so richtig klar, dass die essentiell ja auch ist dafür, dass wir gut schlafen können. Und eben auch wenn Menschen mit einer Demenz sind, sind sie von alleine nicht mehr so mobil oder zeigen wie eine Antriebslosigkeit. Aber dazu wissen auch als Angehörige, dass es eben, dass dieser Spaziergang am Tag nicht nur eine nette Abwechslung ist, sondern auch einfach sehr hilfreich sein kann, weil es ja so eine Bedingung ist, um gut schlafen zu können. Fand ich total spannend.
Ja, das sind alles Signale für unser Gehirn. Es ist jetzt Tag. Jetzt muss man wach bleiben, also wenn man sich bewegt, wenn hell ist, ein bisschen lauter vielleicht auch, wenn man aktiv irgendetwas macht. Und dann sollte das Gegenteil passieren dann am Abend und dann ist wieder ein Signal für unser Gehirn, jetzt ist Zeit zum Schlafen. Mhm. Und deswegen helfen auch Rituale, unser Gehirn braucht auch so etwas, um gut einschlafen zu können, ein bisschen runterkommen am Abend. Das macht auch jeder bewusst oder unbewusst vor dem Schlafengehen. Mhm. Und da ist bei den Betroffenen auch wichtiger. Und deswegen können auch so Rituale vor dem Schlafengehen dann auch helfen.
Mhm. Wer sich von euch die Studie noch mal genauer anschauen möchte, ich verlinke die natürlich auch in den Shownotes. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, auch was man als Angehöriger machen kann. Und Sie hatten auch schon angedeutet, Medikamente gibt es natürlich auch. Ist das etwas, wo Sie sagen, es sind so klassische Schlafmittel oder pflanzliche Mittel, in Eigenregie probieren oder immer erstmal mit dem Arzt, der Ärztin sprechen?
Ja, Medikamente würde ich immer mit dem Arzt besprechen. Jetzt pflanzliche Mittel kann man auch selber zu Hause probieren, falls sie helfen. Normalerweise bei den klassischen gibt es auch weniger Nebenwirkungen, die kann man auch so probieren. Aber bei Medikamente würde ich da immer empfehlen, das mit dem Arzt zu besprechen.
Also nicht vielleicht, wenn noch, ist ja manchmal so ein Medikament noch da ist, dass man denkt, man gibt das vielleicht.
Nein, weil man hat dann keinen Überblick über die Interaktionen mit anderen Medikamenten und eventuelle Nebenwirkungen, die genau bei Patienten mit Demenz häufiger auftreten können. Deswegen, also bei Medikamenten soll man immer ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Das kann man auch mit dem Hausarzt besprechen.
Ja. Viele Menschen nutzen ja Schlaftracker oder Smartwatches, um ihren eigenen Schlaf zu überprüfen. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch hilfreich sein könnte.
Ja, es ist so, es gibt schon viele Geräte. Die meisten sind jetzt auch immer noch nicht so validiert, wirklich gut vor Schlaf. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Das kann man schon auch verwenden. Es kommt darauf an, auch wie gut die Betroffenen das auch vertragen, weil oft möchten sie auch keine Geräte an sich haben. Mhm. Die können trotzdem einige Informationen geben, zum Beispiel über Schlafrhythmus, Schlafstadien. Es ist immer ein bisschen schwieriger, vor allem bei Patienten mit auch diese REM-Schlafverhaltensstörung. Das ist meistens als wach erkannt, weil die Patienten sich so viel bewegen. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber prinzipiell, man kann sie schon verwenden, um ein bisschen mehr Informationen zu gewinnen, aber man darf jetzt nicht alles so als wahrnehmen, wenn man jetzt sieht, keine Ahnung, keinen Tiefschlaf oder keinen Traumschlaf, REM-Schlaf. Ja, man muss ein bisschen immer vorsichtig sein und wissen, dass diese Analyse jetzt keine sehr genaue Analyse ist in manchen Fällen. Und vor allem, diese Geräte funktionieren meistens gut bei gesunden Leuten, aber sobald dann eine Demenz, ein neurodegeneratives Prozess entsteht, dann wird die Genauigkeit noch schlechter.
Und genau, wir sind jetzt ja gerade im Sommer. Es sind schon ein paar richtig heiße Tage hinter uns. Es hat ja viele gesunde Menschen auch einfach den Schlaf beeinträchtigt. Ich habe mich gefragt, wie auch quasi diese hohen Temperaturen, ob das eben den Schlaf bei einer Demenz nochmal besonders beeinflusst oder eben auch erschwert?
Ja, wie bei auch alle anderen Menschen, es ist so, dass wir brauchen zum Einschlafen relativ kühle Temperaturen. Also 18, 19 Grad ist, was empfohlen wird vom Schlafzimmer zum Einschlafen. Und das kann man leider jetzt nicht immer erreichen ohne Klimaanlage. Bei der Hitzewelle, und das macht schon viel aus. Also kann wieder vor allem dem Einschlafen verhindern. Und natürlich am besten wäre, wenn man die Möglichkeit hat, das Zimmer ein bisschen abzukühlen.
Mhm. Ja. Weil ja, ich glaube, auch das Thema ist, dass Menschen mit Demenz das gar nicht so äußern können. Zum Beispiel, ist zu heiß und...
Ja, so wie bei anderen Beschwerden auch manchmal. Man sieht einfach, dass sie Schwierigkeiten haben dann mit dem Schlaf, aber man kann nicht, also sie können nicht immer sagen, was das Problem ist. Es können verschiedene Ursachen sein, aber genau, hohe Temperatur ist sicher ein Faktor.
Mhm. Welcher Rat wäre da von Ihnen an die Angehörigen? Also wie kann man jetzt dafür sorgen, dass bei heißen Temperaturen die Person mit Demenz auch gut einschlafen kann, gut durch die Nacht kommt?
Ja, am besten wäre die Temperatur so um die 18, 20 Grad zu behalten, wenn möglich.
Mhm. Mhm. Ja, jetzt haben wir ganz viel über den Schlaf der Betroffenen gesprochen, der Menschen mit Demenz und wie sich das verändert. Mich interessiert aber natürlich auch die Situation der Angehörigen, weil ich weiß, dass ja dieses Nicht-Schlafen-Können oder diese innere Uhr, die da nicht mehr da ist, dass das eben auch als Angehörige stark beschäftigt. Vielleicht können Sie mal erklären, was macht dieser vielleicht auch fragmentierte Schlaf? Ich habe von einer Angehörigen, die hat mir erzählt, sie hat quasi immer nur so 2 Stunden am Stück geschlafen, weil ihr Mann einfach nachts oft aufgewacht ist, aufgestanden ist und sie natürlich auch immer wieder aus dem Schlaf gerissen wurde. Genau, was macht das mit Schlafqualität und auch dann mit der Gesundheit der Angehörigen?
Ja, es ist so, natürlich Schlaffragmentierung führt zu keine gute Schlafqualität. Man fühlt sich dann auch nicht erholt am Tag danach. Man kann nicht die ganze Schlafstadien durchgehen. ganz normal und physiologisch. Der Schlaf wird immer wieder unterbrochen, das sind Wachphasen, dann dauert wieder, bis man wieder einschlafen kann, dann ist man wieder zuerst im Leichtschlaf, man hat oft mit fragmentiertem Schlaf weniger Tiefschlaf, weniger Traumschlaf auch, und das führt dann auch zu Konzentrationsstörungen, am Tag danach Aufmerksamkeits auch Störungen, die man schon wirklich am Tag danach merken kann, sowohl auch Tagesschläfrigkeit natürlich, wenn man nicht ausreichend schläft. Aber das kann auch langfristige Konsequenzen haben, weil, wie gesagt, das ist wichtig auch zum Beispiel für das Immunsystem und andere ganz viele Funktionen, der Schlaf und auch zum Abbau von verschiedenen Abfallstoffen, die sich dann untertags auch im Gehirn sammeln. Und dafür braucht man vor allem den Tiefschlaf. Und wenn das nicht zustande kommt, jede Nacht, dann kann das auch langfristig das Risiko von Demenz und anderen neurodegenerativen Erkrankungen dann auch erhöhen. Mhm. Vor allem bei jetzt Angehörige, es kommt drauf an, aber bei Kindern zum Beispiel können auch eventuell in manchen Fällen auch genetisch bedingt schon ein höheres Risiko haben. Und es kommt noch dazu als zusätzlicher Faktor und verstärkt dann nochmal das Risiko.
Mhm. Genau, da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was wir anfangs gesagt haben, ne? Also wie wichtig Schlafen ist und auch als Präventionsfaktor, wenn man es so nennen möchte, um einer Demenz vorzubeugen. Und ich frage mich gerade, es gibt immer mal wieder Studien, die sagen, dass Angehörige von Menschen mit Demenz eben ein höheres Erkrankungsrisiko haben. Ist da der Schlaf so ein zentraler Punkt, wo Sie sagen würden, das ist ein Faktor, der tatsächlich dazu beiträgt?
Ich würde schon sagen, dass das dazu beiträgt, aber ich muss auch sagen, da gibt es noch keine gute Studien dazu. Das kann ich noch nicht wissenschaftlich wirklich bestätigen. Aber der Schlaf ist sicher ein wichtiger Faktor. Und wenn man jetzt auch in Richtung Prävention von Demenz und so schaut, es ist immer klarer, wie wichtig auch die Rolle vom Schlaf ist.
Was würden Sie Angehörigen raten oder was raten Sie den Angehörigen von Menschen mit Demenz, die eben jemanden begleiten, der eben vielleicht einen Schlafstörung hat? Wie komme ich trotzdem zu ausreichend Ruhe und Schlaf?
Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Wenn man jetzt zum Teil gibt es auch die sogenannte Insomnie, weil man natürlich auch damit beschäftigt ist und es kann zu Gedankenkreise kommen. Man kann auch Schwierigkeiten haben, einzuschlafen. Und da gibt es auch die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie. Da kann man auch lernen, wie man damit umgeht und das verbessern kann, auch mit Ritualen oder anderen Techniken. Das kann helfen, vor allem gegen Ein- oder Durchschlafstörungen. Wenn der Schlaf fragmentiert ist durch den Betroffenen, das ist viel schwieriger, weil entweder es kommt darauf an, wenn jetzt die Patienten einfach unruhig sind in der Nacht, sich viel bewegen oder bei einem Schlafverhaltensstörung, wenn die Bettumgebung gesichert ist, ist manchmal besser, in getrennte Zimmer zu schlafen, damit man auch zu einem Schlaf, also die Angehörigen auch ausreichend schlafen können, wenn ja die Schlafumgebung dann für die Patientin auch sicher ist. Mhm. Natürlich, wenn sie mal dann aufstehen müssen in der Nacht und Hilfe brauchen dazu, das ist dann schwieriger. Oder ja, Pflegehilfe holen, das ist natürlich nicht immer möglich.
Lässt sich dieser Schlaf tagsüber nachholen?
Nur zum Teil. Das ist jetzt eine ganz wichtige Frage. Zum Teil. Und da gibt es auch Studien, die zeigen jetzt prinzipiell bei Patienten mit chronischem Schlafmangel zum Beispiel. Man kann das zum Teil nachholen untertags, aber nur für eine kurze Zeit. Das ist dann noch ausreichend, um wirklich noch einen gesunden Schlaf zu haben. Aber langfristig, es ist nicht dasselbe. Mhm. Dann kommt man auch in diesem Kreis, wo man dann eher wacher ist in der Nacht und schläfrig untertags. Das ist trotzdem nicht gesund. Und wenn man untertags schläft, dann sollten diese Naps wirklich kurz sein. Also 20 Minuten idealerweise. Und das ist dann auch nicht genug, um einen gestörten Nachtschlaf nachzuholen, langfristig.
Was wäre dann Ihr ganz konkreter Rat an Angehörige?
Es kommt darauf an, es ist das Schwierige, weil das muss dann immer ein bisschen individuell sein, je nachdem, was das Problem ist. Aber ich wurde wirklich raten, wenn möglich, in getrennte Schlafzimmer zu schlafen. Mhm. Ja, wenn die Betroffenen jetzt nicht wirklich ständig Betreuung brauchen, auch in der Nacht, dann können vielleicht beide dann auch besser schlafen. Die Betroffenen merken, also zum Beispiel, also nicht unbedingt immer auch, dass sie wach sind, aber wenn sie trotzdem im Bett liegen und sicher sind, nicht stürzen können vom Bett, dann kann man so also ein bisschen mehr schlafen, weil man kann auch als Angehörige nicht viel machen in der Nacht, auch wenn die Betroffenen schlechter schlafen.
Ja, vielen Dank, liebe Frau Dr. Stefanie. Vielen Dank für die Einblicke und sehr hilfreichen Erklärungen, finde ich, dass wir das Thema Schlafen mal ein bisschen beleuchtet haben, weil es ja schon auch einfach sehr belastend sein kann und man dann gar nicht so richtig weiß, was kann ich denn jetzt tun, und von Ihnen zu hören, dass es Möglichkeiten gibt, also tatsächlich, wie wichtig Bewegung ist und eben auch, ich glaube, das ist wichtig, das auch anzusprechen, ne? Nicht zu denken, naja, das ist ja zu Hause und wir müssen das irgendwie so hinkriegen, sondern mit dem Arzt, mit der Ärztin auch zu besprechen und da irgendwie immer wieder vielleicht nach neuen Lösungen zu suchen, weil das Thema eben bleibt, sondern sich nicht von alleine erledigt.
Ja.
Eine allerletzte Frage hätte ich noch an Sie. Nachdem Sie sich ja so viel mit Schlafen beschäftigen, gibt es etwas, was Sie ganz persönlich aus Ihrer Arbeit mitgenommen haben und gelernt haben?
Ja, wirklich auch selber natürlich. Ich bin auch beruflich sehr, sehr aktiver, klinisch in der Forschung und so weiter. Und dass man wirklich an seinen eigenen Schlaf auch wirklich denken soll. Das ist wirklich das als Priorität setzen, wenn man wirklich gesund bleiben möchte, langfristig. Achten, dass man wirklich ausreichend schläft, dass 7-8 Stunden, also empfohlen wird international, also 7 bis 9 Stunden pro Nacht. Gibt es natürlich ein bisschen individuelle Unterschiede, und achten, dass der Schlafrhythmus so regelmäßig wie möglich ist. Das ist wirklich ganz wichtig, weil oft wird der Schlaf einfach vernachlässigt, weil wir alle viel zu tun haben und die Zeit reicht nicht aus, und dann leidet oft einfach der Schlaf, weil es wird oft auch nicht so als nicht so wichtig empfunden. Aber das ist wirklich sehr wichtig, und diese Aufmerksamkeit, hoffe ich, dass ich das weitergeben kann.
Ja, vielen Dank. Das war Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zur Demenz und Familie. Heute mit meinem Gast Dr. Ambra Stefanie. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Zum Abschluss möchte ich euch noch auf die Online-Demenz-Sprechstunde von Desideria hinweisen. Wenn ihr eine Frage zu Demenz habt, egal ob ihr Angehöriger, Betroffener oder Interessierter seid, dann könnt ihr diese Online-Demenz-Sprechstunde nutzen. Die Fragen werden von einem Experten oder einer Expertin beantwortet, und das Team wird von Dr. Sarah Straub geleitet. Sie ist Neuropsychologin und arbeitet am Universitätsklinikum Ulm. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie ihr die Online-Demenz-Sprechstunde nutzen könnt. Die erste ist per E-Mail-Beratung. Per Mail schreibt ihr euer Anliegen und bekommt dann spätestens innerhalb von 48 Stunden eine Antwort. Die andere Möglichkeit ist eine Video-Live-Sprechstunde. Die Termine dafür könnt ihr über die Website von Desideria buchen. Und keine Sorge, ihr könnt die Kamera selbstverständlich auch auslassen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist euch einmalig auf der Plattform registrieren. Die Beratung ist kostenfrei und findet natürlich vertraulich statt. Alle Informationen und Links findet ihr auf desideria.org und in den Shownotes.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Redaktion Peggy Elfmann. Produktion Till Wollenweber. Leben, Lieben, Pflegen ist ein Angebot von Desideria. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Alle Folgen und Informationen findet ihr in den Shownotes, auf lebenliebenpflegen.de und auf Instagram unter desideria.ev.